Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraph 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP 1, Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin geben. Diese Ausstellung könnt ihr zwischen dem 1. April und dem 30. Mai 2021 besuchen. Weitere Informationen findet ihr unter mariaunderparagraph.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Müssenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für die erste Folge bedanken wir uns beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung ADDF aus Kassel und ganz besonders bei Dr. Kerstin Wolf. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Ich interviewe heute für unsere erste Folge Dr. Kerstin Wolf. Kerstin ist eine deutsche Historikerin und Spezialistin für die frühere Frauenbewegung.
Vielen Dank für die Einladung schon mal.
Also zuallererst würden wir gern wissen, wie kommst du zu diesem Thema und warum hast du das als Forschungsschwerpunkt gewählt?
Ja, man könnte ja fast sagen, dieses Thema liegt leider in letzter Zeit so ein bisschen auf der Straße. Mhm. In Kassel ist das auch so. Also in Kassel ist ja das Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Und 2017 hatten wir hier den Fall einer Ärztin, also zwei Ärztinnen, zwei Gynäkologinnen, die angezeigt wurden aufgrund des Paragraphen 219a. Und da ist uns doch allen doch nochmal sehr bewusst geworden, dass diese gesamte Frage rund um Abtreibung nach wie vor nicht gelöst ist. Auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das als, ich würde mich jetzt mal als Feministin bezeichnen, also wie wir uns als Feministin das auch gerne so gewünscht hätten. Und da fing das nochmal so an. Also wir haben dann auch Veranstaltungen gemacht. Und als es dann darum ging, wir im Archiv der Deutschen Frauenbewegung geben einmal im Jahr eine Zeitschrift heraus, die heißt Ariadne, Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte. Mhm. Und als mir dann auch noch klar geworden ist, dass wir 2021 150 Jahre Kaiserreich haben, war relativ schnell klar, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen, also uns die lange Geschichte nochmal angucken wollen, 150 Jahre Abtreibungsrecht oder Unrecht oder sagen wir mal den Kampf um dieses Recht in Deutschland ausgehend vom Kaiserreich eben bis in die heutige Zeit. Und von dem her hat dann also ein ganz, ganz aktueller Anlass dazu geführt, dass wir uns historisch nochmal mit diesem Thema beschäftigt haben.
Für unsere heutige Folge wollen wir ein bisschen uns auf die Anfänge dieser Geschichte auch konzentrieren, also die Anfänge 1871 bei der Gründung des Deutschen Reiches bis zur Nazizeit. Und wir würden gerne wissen, also welche Ereignisse sind für die Frauenbewegung um diese Zeit? Also wie waren die Organisationen und die Akteurinnen in dieser Zeit?
Ja, letztendlich gibt es die Frauenbewegung ja auch schon relativ lange. Ich finde es immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwo lese, die Frauenbewegung wäre in den 70er Jahren in Deutschland entstanden. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Sondern die Frauenbewegung entsteht in Deutschland in den 1860er Jahren. Man kann sagen, es gibt Vorläufer in der 1848er Revolution. Da haben wir zum Beispiel Luise Otto, die ganz stark auch das Recht von Frauen an politischer Partizipation in den Mittelpunkt ihrer Agitation auch stellt. Und dann haben wir den ersten Verein, die erste Vereinsgründung 1864 in Leipzig mit dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Und da geht es mit der Frauenbewegung eigentlich los. Und wir haben eine erste hohe, also eine sehr große Agitationsphase, eine Hochphase der Frauenbewegung, der alten Frauenbewegung in den Jahren ungefähr 1890 bis 1914, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Da haben wir nun wirklich so etwas wie eine unglaubliche Mobilisierungsphase, sehr hohe Mitgliedszuwächse. Es gibt unglaublich viele Frauenvereine und das Ganze wird dann auch noch getoppt. 1904 in Berlin trifft sich zum Beispiel der Internationale Weltverband der Frauen. Das ist der International Council of Women. Der hält zum ersten Mal seine Jahresversammlung in Deutschland ab, das dann in Berlin 1904. Und da merkt man dann auch, dass auch allgemeine Zeitungen zum Beispiel über die Frauenbewegung berichten. die in dieser Phase ja dann auch nicht nur bürgerlichen Teil hatte, sondern auch einen proletarischen. Also wir haben schon in der alten Frauenbewegung sehr vielfältige Aktionsformen und auch schon sehr vielfältige Vereine. Und natürlich, um jetzt auf unser Thema zu kommen, beschäftigt sich die Frauenbewegung in dieser Zeit auch schon mit dem damals schon existierenden Paragraph 218.
Ja, also wenn wir auch wieder zum Thema unserer Ausstellung kommen, also die Geschichte des Abtreibungsparagraphen, der Paragraph 218, was beinhaltet er eigentlich in dieser Zeit und woher kommt er? Also gibt es einen Vorläufer dieses Gesetzes?
Ja, das ist auch ganz spannend. Das war ehrlicherweise für mich auch etwas Neues. Ich habe bisher auch gedacht, dass im Deutschen Kaiserreich durch die Einführung dieses reichsweiten Strafgesetzbuches dieser Paragraph geschaffen worden wäre, was aber überhaupt nicht stimmt. Wir haben insgesamt eine sehr, sehr lange Geschichte über juristische Regelungen von Abtreibung und man kann sehen, dass in den Vorläufergesetzen tatsächlich es auch schon immer einen Paragraphen 218 gegeben hat. Dieser wurde dann reichsweit vereinheitlicht, 1871 eben durch die Aufstellung dieses reichsweiten Strafgesetzbuches. Und dieser Paragraph 218, ich meine, letztendlich haben wir es eigentlich mit drei Paragraphen zu tun, 218, 219 und 220. Der 218er regelt eben, dass eine Schwangere, die, wie das damals hieß, ihre Frucht vorsätzlich abtreibt, mit Zuchthaus bestraft wird, nämlich bis zu 5 Jahren. Mhm. Und falls mildernde Umstände vorliegen sollten, so hätte sie nur mit Gefängnisstrafe irgendwie zu rechnen. Wir haben dann den Paragraphen 219. Ich habe am Anfang unseres Gespräches ja schon darauf hingewiesen, dass der jetzt eine sehr unrühmliche Rolle ja auch in unserer Zeit jetzt gespielt hat. Und dieser 219 regelt auch hier wieder, es ist eine Strafverschärfung gegenüber dem Gefängnis. Also der 219er regelt, dass mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren derjenige bestraft wird, der diese Abtreibung eben vornimmt oder ihr der Schwangeren Mittel zur Verfügung gestellt hat gegen Entgelt, die eine Schwangerschaft dann beenden. Und der Paragraph 220 regelt, dass auch hier wieder mit Zuchthaus derjenige bestraft wird, der einen Schwangerschaftsabbruch gegen den Willen der Schwangeren vornimmt. Also mit diesen drei Paragraphen haben wir es zu tun. Und ich glaube, alle haben schon gehört, dass die doch auch in ihrer Form oder in dem, was sie aussagen, nach wie vor genau in diese Richtung ja auch noch aktuell sind, weil wir wissen das alle, wir haben nach wie vor diese Paragraphen 218 bis 220.
Welche Rolle spielt also das Paragraph 218 im Kaiserreich?
Ja, dieser Paragraph 218 ist eigentlich total interessant, spielt zu Beginn gar nicht so sehr eine große Rolle. Also natürlich, er wird aufgestellt und er wird auch als Tötungsdelikt aufgestellt und er kommt auch in dieses Strafgesetzbuch, in diese Abteilung gegen das Leben. Aber der Paragraph bekommt seine ganz große Durchschlagskraft, nenne ich das mal, eigentlich erst so um 1900. Warum um 1900? Um 1900 geht zum ersten Mal seit langer Zeit die Bevölkerungszahl im Deutschen Kaiserreich zurück. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass Paare jetzt tatsächlich anfangen, ihre Kinderzahl zu beschränken. Also entweder durch Verhütung oder eben auch durch Schwangerschaftsabbruch. Und in diesem Moment beginnt die Gesellschaft, beginnen viele verschiedene Kräfte innerhalb dieser Gesellschaft darüber zu sprechen, wie man das eigentlich verändern könnte, weil immer noch die Idee vorhanden ist, viele Menschen bedeuten ein starker, wehrhafter Staat. Also dahinter gibt es natürlich auch immer noch so die Idee von wegen, wenn viele Menschen geboren werden, dann gibt es viele Soldaten zum Beispiel im Kriegsfall. Und in diesem Moment jetzt fängt es an, dass der Paragraph immer wichtiger wird, dass darauf gedrungen wird, dass er auch tatsächlich sehr streng umgesetzt wird. Aber es ist ganz klar, dass der Paragraph nicht dazu führt, dass es weniger Abbrüche gibt. Tatsächlich im Gegenteil. Also das heißt, Frauen lassen sich auch durch dieses Verbot, das im Gesetz festgeschrieben ist, nicht davon abhalten, ihre Kinderzahl zu beschränken und auch durch Abtreibung. Und um 1900 beginnt dann das, was man nennen könnte, so ein Reformprozess. Es wird darüber gesprochen, wie könnte es denn eigentlich gehen? Wo sind die Probleme? Das heißt, das Ganze wird in so einen bevölkerungspolitischen Diskurs eingebettet. Und an diesem bevölkerungspolitischen Diskurs haben unglaublich viele Akteure und Akteurinnen Anteil. Da ist dann die Frauenbewegung, da ist dann aber auch die neu existierende Sexualwissenschaft. Da kommen dann die Ärzte, da kommen auch Juristinnen und Juristen und natürlich die ganzen verschiedenen Parteien. Und interessant finde ich, und ich glaube, das hat auch, das sehen wir heute nämlich auch, man kann jetzt nicht sagen, die Frauenbewegung macht jetzt das und das und hat die und die Position. Sondern dieses Thema Abtreibung und ganz stark auch Schwangerschaftsverhütung liegt also wirklich quer zu parteipolitischen Debatten und liegt auch quer innerhalb dieser Frauenbewegung. Man kann das wirklich sehen, dass es in der Frauenbewegung sowohl Schriften gibt, die für eine Freigabe der Abtreibung sind, als auch komplett dagegen. Auch in der Frauenbewegung gibt es Debatten über Eugenik. Auch in der Frauenbewegung gibt es die ganz klare Meinung, dass die sittliche Durchdringung der Gesellschaft viel wichtiger ist als das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und von dem her nimmt im Kaiserreich dieses Gespräch und diese Debatte, dieser Diskurs über Abtreibung ziemlich Fahrt auf. Und man versteht zum Beispiel auch relativ schnell, dass man es mit einem sogenannten Klassenparagraphen zu tun hat, weil einfach Proletarierinnen, arme Frauen, Frauen, die keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben, viel stärker von diesen Paragraphen angegriffen werden. Die sind viel stärker davon betroffen als bürgerliche Frauen, die doch noch eine Möglichkeit finden, an Verhütungsmitteln zu kommen, die einfach in der damaligen Zeit enorm teuer waren und die auch Möglichkeiten finden, einen Arzt dann aufzutreiben für einen Schwangerschaftsabbruch, der natürlich auch für bürgerliche Frauen illegal war, aber die dann trotzdem es unter besseren Verhältnissen durchführen lassen konnten. Das heißt also, auch im Kaiserreich sieht man schon, dass Frauen unterschiedlich davon betroffen sind, je nachdem, ob sie Zugang zu Verhütungsmitteln haben, ob sie Zugang zu Ressourcen haben, zu finanziellen Ressourcen. Und da geht es also schon los zu sagen, man muss gegen diesen Klassenparagraphen etwas tun. Es kommt allerdings nicht zu einer Reform im Kaiserreich. Es wird viel darüber gesprochen. Es geht ganz stark darum, ob es eine medizinische Indikation geben soll innerhalb dieses Paragraphen. Aber es setzt sich überhaupt nicht durch, bis dann 1914 der Erste Weltkrieg, ja, man muss ja eigentlich fast sagen, ausgebrochen wird und die Debatte erstmal zum Stillstand kommt, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, da eine Reform durchzusetzen. Und natürlich, in Anführungsstrichen, in dem Moment, wo sehr viele Menschen in diesem Ersten Weltkrieg sterben, beginnt die Debatte wieder von vorne, nämlich auch, müssen wir jetzt alles daran setzen, dass es nicht weiter zu einem Bevölkerungsrückgang kommt, sondern dass wieder mehr Kinder geboren werden. Und so rutscht dann der Paragraph 218 am Ende des Ersten Weltkrieges auch nochmal vermehrt in die Aufmerksamkeit.
Wie war also die Lage nach dem Ersten Weltkrieg für Frauen, die abtreiben wollten?
Also wir haben vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg erstmal eine enorme Not innerhalb der Bevölkerung. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, wir haben eine enorm hohe Wohnungsnot. Und natürlich in dieser Notsituation wird der Paragraph 218 nochmal verschärft in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt, weil ganz klar ist, diese Situation Kinder reinzusetzen, das ist eine individuelle Entscheidung, die aber auch sehr genau überlegt werden muss. Und immer mehr Proletarierinnen zum Beispiel treiben auch ab unter ziemlich katastrophalen Verhältnissen. Und man sieht, dass in den 20er Jahren es eine sehr breite, von der Basis getragene Bewegung gegen diesen Klassenparagraphen gibt. Immer mehr sozialdemokratische und sozialistische Ärzte und Ärztinnen setzen sich zusammen, gründen Komitees, gründen Aktionsvereine, die immer darauf abzielen, diesen Paragraphen abzuschaffen oder ihn wenigstens zu reformieren. Was ganz interessant ist, ist, dass es nun wirklich eine sehr breite Bewegung ist und dass sich auch konservative Kräfte in der Gesellschaft anfangen müssen zu bewegen. Das heißt, diese ganz klare Verneinung von Ausgabe von Verhütungsmitteln gerät in der Weimarer Republik auch in konservativen Kreisen jetzt komplett ins Abseits. Verhütungsmittel werden inzwischen auch als Möglichkeiten gesehen, Abbrüche zu verhindern, wenn es gut läuft. Das heißt, es gibt so einen Wechsel von der Idee von Verhütungsmittelverbot im Kaiserreich, worüber sehr stark diskutiert wurde, jetzt hin stark wirklich in Richtung Abtreibungsverbot, aber auch immer wieder die Variante zu sagen, wir können Abtreibung aber nicht verbieten, weil sie finden statt. Und wir müssen eher dafür sorgen, dass sie gut stattfinden und dass sie vor allen Dingen so stattfinden, dass Frauen auch keinen Schaden nehmen. Weil das wird zunehmend deutlich, wenn Frauen zu sogenannten Kurpfuschern gehen oder auch zu, wie man damals sagte, Engelmacherinnen, dann ist das mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden. Es gibt immer wieder Frauen, die an diesen Abbrüchen sterben oder die für ihr Leben gezeichnet sind, die ihr normales Leben nicht mehr aufnehmen können. Und von dem her geht es ganz stark darum zu sagen, wir müssen eine Praxis finden, wie wir den Frauen hier auch helfen können. Spannend ist, dass sich ja dann in den 20er Jahren die sogenannten Sexualberatungsstellen auch gründen, also Stellen, die anfangen, Aufklärungsarbeit zu machen. Wie funktioniert das mit Verhütung? Was für Möglichkeiten habe ich? Und vor allen Dingen, was passiert, wenn ich doch nun ungewollt schwanger geworden bin? Was kann funktionieren? Da wird auch dann unter der Hand Adressen weitergegeben von Ärzten und Ärztinnen, die bereit sind, einen Abbruch vorzunehmen, weil man darf natürlich nicht übersehen, es ist nach wie vor strafbar. Also auch in der Weimarer Republik haben wir keine Möglichkeit eines straffreien Abbruches. Es gibt nach wie vor auch keine medizinische Indikation. Das Ganze wird dann nochmal sehr spannend, als auch kulturelle Produkte jetzt auf den Markt kommen. Also unter kulturellen Produkten verstehe ich jetzt zum Beispiel Romane, Theaterstücke, die genau dieses Thema auch fokussieren. Das berühmte ist Zyankali vom sozialistischen Arzt Friedrich Wolf. Das feiert Premiere in Berlin, ich glaube in den 1927 oder 28, wird dann auch verfilmt, einer der ersten Filme dann auch, und findet eine enorm große Verbreitung und schafft es auch, diesen Straftatbestand dieses Paragraphen 218 nochmal so richtig zu skandalisieren. Das ist also enorm wichtig. Führt allerdings leider überhaupt nicht dazu, dass sich auf der gesetzgeberischen Seite etwas bewegt, weil sich die verschiedenen Parteien im Reichstag auch gegenseitig blockieren. Das sieht man ganz eindeutig. Und man sieht auch sehr eindeutig, dass wir zwar eine sehr breite Massenbewegung haben, getragen von der KPD und auch von Teilen der SPD und auch von Teilen anderer Parteien, die eher auf dem linken Spektrum sind, dass es aber konservativ und beharrende Kräfte gibt, die sich letztendlich auch durchsetzen. Also wir haben 1926 eine kleine Reform des Paragraphen. Da wird dann eingeführt, dass die Zuchthausstrafe abgeschafft wird und es dann in Anführungsstrichen nur noch Gefängnis gibt. Und die Paragraphen 219 und 220 werden so ein bisschen zusammengefasst. Aber zum Beispiel zur Einführung einer medizinischen Indikation, was inzwischen auch sehr viele Ärzte fordern, kommt es überhaupt nicht. Und was man leider auch sehen muss, dass 1931 diese Massenbewegung langsam aber sicher in sich zusammenfällt, weil es keine Perspektive gibt. Wie gesagt, der Reichstag blockiert sich, auf der gesetzgeberischen Ebene gibt es keinen Fortschritt. Man hat es geschafft, die inhaftierten Ärzte Friedrich Wolf und Else Kienle zu befreien, also durch Massenpetitionen sind die beiden dann auch wirklich freigekommen. Aber es führt zu nichts mehr. Und 1931 beginnt dann der Abbau und das Zusammenfallen dieser Massenbewegung. Und 1933, als dann Hitler an die Macht kommt und als ihm die Macht übertragen wird, sieht man recht schnell, dass diese ganzen reformerischen Ansätze komplett niedergeschlagen werden. Also die radikale Frauenbewegung, die sich gegen dieses Abtreibungsverbot positioniert hat, die wird sofort zerschlagen. Also die Mitglieder dieser Bewegung kommen entweder aus dem Ausland nicht mehr zurück oder fliehen oder gehen in den Untergrund, werden teilweise dann aber auch inhaftiert, müssen dann irgendwie in Haft, werden in KZs umgebracht oder müssen fliehen, wie gesagt, was auch immer. Die Sexualberatungsstellen werden geschlossen. Also das heißt, wir haben da wirklich eine Rolle rückwärts. Man muss leider sagen, dass auch in der Weimarer Republik es einfach nicht geglückt ist, diesen Paragraphen nochmal auf andere Beine zu stellen. Also letztendlich, wenn man so zusammenfasst, so zwischen Kaiserreich und dann Ende der Weimarer Republik, haben wir eine Entwicklung, die auf der juristischen Ebene nur dazu geführt hat, dass es eine Strafmilderung gibt. Aber ich glaube, was von enormer Bedeutung war, war diese Skandalisierung und dieses große Gespräch innerhalb der Gesellschaft um diesen Paragraphen. Ja, und jetzt sind wir in der Situation, wo wir letztendlich wieder von vorne anfangen müssen, um, ich weiß nicht, zum wievielten Mal zu versuchen, diesen Paragraphen vielleicht endlich in Richtung Abschaffung zu bekommen.
Es ist erstaunlich und empörend zu hören, dass es schon Versuche gab, diesen Paragraph auf der kulturellen sowie auf der juristischen Seite zu bewegen, aber dass es kaum Veränderungen gab. Dieser Paragraph hat eine zu lange Geschichte und man merkt auch dann, dass es immer darum ging, den Körper der Frau unter Kontrolle zu behalten.
Ich denke, was sich halt irgendwie ganz stark zeigt, das ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden jetzt in dieser ganzen Beschäftigung mit diesen Paragraphen, es geht immer um Bevölkerungspolitik. Es geht nie um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Das spielt wirklich eine extrem untergeordnete Rolle, wird zwar immer wieder in den Debatten auch gefordert, aber letztendlich geht es um Bevölkerungspolitik. Und es geht immer darum, das sieht man auch in einer Entwicklung, wenn man jetzt sich mal die gesamte Geschichte eines Abtreibungsgebotes oder Verbotes irgendwie anguckt. Es geht halt immer um die Frage, was ist das, was im Körper einer Frau heranwächst? Ist das bereits eine real existierende, für sich alleinstehende Person? Ist das ein Mensch oder ist das eben kein Mensch? Und in diesem Schnittpunkt bewegt sich diese Bevölkerungspolitik und es ist wirklich frustrierend zu sehen, dass das Argument der Selbstbestimmung von Frauen in der gesamten Debatte wirklich nur eine Marginalie ist. Darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht um das Recht, Recht in Anführungsstrichen, der Gesellschaft oder des Staates an diesem noch nicht geborenen Staatsbürger oder an dieser noch nicht geborenen Staatsbürgerin. Und dahinter verschwindet die Frau, die wird sozusagen nur noch zum Austrägermasse in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich für eine feministische Debatte überhaupt gar keine Ausgangsposition.
Wir würden auch gerne am Ende deine Meinung zum Paragraph 218 von heute hören. Also, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, was wünsche ich mir? Das ist irgendwie immer eine sehr schöne Frage. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich erst durch diese Skandalisierung dieses 219er einmal darauf gekommen bin oder hingewiesen wurde, dass wir diesen 218er ja immer noch haben. Es gibt zwar so eine gesellschaftlichen, es ist in einer bestimmten Art und Weise geregelt und letztendlich hatte ich immer das für mich so abgespeichert, es gibt eine Möglichkeit, legale Schwangerschaftsabbrüche hier in Deutschland zu bekommen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich extrem schockiert war, als ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht mehr der Fall, sondern wir haben eine gesellschaftliche Praxis, die zunehmend eine legale Schwangerschaft verunmöglicht. Und von dem her wünsche ich mir für die nächste Zeit, in Anführungsstrichen die nächste Zeit, was ist das schon, aber ich sag mal für, möge ich es noch erleben, ich bin jetzt in meinen 50ern, dass ich es doch noch erlebe, dass dieser Paragraph tatsächlich abgeschafft wird, dass hier in Deutschland Frauen ein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper haben und selber entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft austragen oder nicht. Das würde ich mir wünschen.
Das waren sehr interessante Punkte. Ich finde es auch sehr schön und wichtig, in die Vergangenheit der Frauenbewegung zu schauen und über die Arbeit zu lernen, die die Vorkämpferinnen geleistet haben. Wir danken uns ganz herzlich bei dir, Herr Kerstin, für dieses erkenntnisreiche Gespräch.
Danke, Ella. Ich danke euch auch und ich wünsche euch natürlich für eure Aktion auch irgendwie alles Gute.
Und vielen Dank.
Ja, dass wir auf diesem Weg noch ein bisschen weiterkommen.
Vielen lieben Dank.
Liebe HörerInnen, wir möchten Sie nochmal auf die Webseite der Ausstellung mariaundderparagraf.de hinweisen. Wir freuen uns über Rückmeldungen zum Podcast sowie eure Meinung zum Paragraf 218 unter Hashtag Maria218 auf Twitter und Instagram. Vom ADDF wird es im Mai noch eine Zeitschrift zum Thema mit dem Namen Unfruchtbare Debatten, 150 Jahre gesellschaftspolitische Kämpfe um den Schwangerschaftsabbruch in der Adriane geben. Ihr findet in den Shownotes Links zu Projekten sowie unseren KooperationspartnerInnen und auch die freuen sich über einen Besuch.